Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, auf dem das Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster ans Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Ostermorgen-Melancholie. Christen feiern Ostern mit Pauken und Trompeten und das ist gut so, aber nicht alle von uns mögen zu einem solchen lauten Jubel aufgelegt sein. Nicht in jedem Leben findet eine leuchtende Auferstehung statt, nur weil Liturgie Auferstehung feiert. Was Veronika Hoffmann, eine in Fribourg lehrende Theologin, hier in Erinnerung ruft, ist für viele Realität. Der liturgische Kalender allein macht nicht Ostern aus und auch nicht das Wetter. Das bewirkt nicht automatisch Ostergefühle. Ostermorgen-Melancholie ist in diesem Jahr angesichts der vielen Kriege vielleicht eher die durchtragende Stimmung. Nicht in jedem Leben findet eine leuchtende Auferstehung statt. Wie geht es wohl jenen jungen Eltern, deren einziges Kind, eine Neunjährige, gestorben ist? Ging es mir gestern durch den Kopf, als ich die Todesanzeige in der Zeitung sah. Meine jüngere Schwester wäre morgen 60, sie ist aber mit 16 gestorben, das ist 44 Jahre her. Wie können die Ostern feiern, an Auferstehung denken, deren Leben gezeichnet ist oder in Scherben liegt? Moritz Findeisen erinnert im Christ in der Gegenwart daran, dass nur ein knappes Fünftel der deutschen Bevölkerung laut jüngsten Studien glaubt, dass es einen Gott gibt, dass er sich in Jesus Christus zu erkennen gibt. Weniger also als alle evangelischen und katholischen Kirchenmitglieder zusammen. Und nur mehr ein Drittel der katholischen Kirchenmitglieder so weiter glaubt an die leibliche Auferstehung. Er stellt dann fest, das lässt sich nicht als Lappalie abtun, hier erodiert der Kern des Glaubens, keine besonders österlichen Aussichten. Reden wir von Ostern, reden wir von Auferstehung, finden wir uns nicht damit ab, dass unmöglich sein muss, was unwahrscheinlich klingt, weil es nicht beweisbar ist, weil es keine Fotos gibt, keine WhatsApp und andere Nachrichten. Wir haben Zeugen und Zeugnisse. Eine Teilschuld sieht Moritz Findeisen bei der Kirche selbst. Er sagt, ihre Verkündigung vermag viele Menschen nicht mehr zu überzeugen. Tröstliche Worte nutzen sich ab mit der Zeit. Sie schlagen um in Vertröstung, wenn sie nur mit wachsendem Pathos wiederholt werden und keinen Widerhall finden in der Alltagswelt. Dabei müssen sich die Sehnsuchtsbilder des Christentums doch an den Uneindeutigkeiten des Lebens messen und gewinnen nur aus ihnen heraus Bedeutung. Und er landet dann bei dem bekannten Pauluswort von dem Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Alles nutzt sich ab mit der Zeit, ja. Zu vollmundig wurde vielleicht oft von diesem Schatz geredet, eine fromme Phrase an die nächste gereiht, alles richtig, ja, aber wo findet das einen Widerhall in unserer Alltagswelt, auch in der Alltäglichkeit unseres Glaubens? Aber die Botschaft steht und sie gilt und wir müssen davon reden, wieder und wieder, nicht nur an Ostern, nicht nur, wenn wir an einem Grab stehen und zu unseren Liebsten sagen, auf Wiedersehen. Auch das ist ein Bekenntnis. Aber es stimmt schon, die Sehnsuchtsbilder des Christentums müssen sich an den Uneindeutigkeiten des Lebens messen lassen. Und Auferstehung ist ja nicht gerade das Selbstverständlichste der Welt. Vielleicht flüchten deshalb viele lieber an Marienwallfahrtsorte oder beschäftigen sich ganz intensiv mit Engeln. Und nicht ohne Grund ist ja Weihnachten das populärere Fest, ein Neugeborenes in der Krippe. Gefühle von Zuneigung und Nähe, so Findeisen, sind wesentlich anschlussfähiger als die Behauptung, Gott habe den Tod überwunden. Aber da hilft es auch nicht, in Bilder und Metaphern vom Erwachen der Natur auszuweichen, so sehr sie helfen mögen, so naheliegend das ist. Aber Ostern ist nicht nur ein Frühlingsfest am Gardasee. Überzeugend von Spuren der Auferstehung reden kann nur, wer sich die Zaghaftigkeit zu eigen macht. Vielleicht müssen wir etwas bescheidener auftreten, schlägt Findeisen vor, um nicht im Nebel der Vertröstung zu verschwinden. Zaghafte Zwischentöne. Vielleicht helfen die manchmal mehr, als wenn wir mit frommen Keulen erschlagen werden. Zaghafte Zwischentöne, wie wir sie in vielen Osterliedern finden. Bleibe bei uns, du Wanderer in der Zeit, das werden wir in den nächsten Wochen öfters singen. Hier finden Herz und Verstand zusammen. Weit war der Weg, wir flohen fort vom Kreuz. Doch du, Verlorener, führtest uns bereits, auch wenn wir es nicht gleich spüren und erst im Nachhinein entdecken. Ostern ist kein Märchen. Ostern ist Realität, das leere Grab genauso wie das Zeugnis der Frauen. Schon damals wollte man Frauen nicht glauben. Das Zeugnis der Jünger spielt eine Rolle und seither hat sich was verändert in der Welt- und Menschheitsgeschichte und daran müssen wir erinnern. Ihr wisst, was geschehen ist. So der Verfasser der Apostelgeschichte. Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt. Oder Paulus nach Kolosse, ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Ein Primizwort, 1993 übrigens. Und die beiden Jünger am Grab und die Frauen. Irritiert sind sie zunächst. Sie können es kaum glauben. Der niederländische Theologe und Poet Huub Oosterhuis, er ist an einem Allerheiligentag 1933 geboren und an einem Ostersonntag vergangenes Jahr 2023 verstorben. Was für eine Klammer. Er schreibt, kein Hirngespinst, sondern ein Versprechen, ich werde da sein. Es wird Zukunft geben. Dieser Gott von Abraham und von Jesus ist Zukunft. Nicht ein Toter ist das Ende, sondern ein Lebender. Alles, was Christentum ist und ausmacht, hängt daran. Der Gekreuzigte lebt, der zuvor verspottet, grausam gefoltert wurde, er lebt und die Wundmale an seinem Körper zeigen, der Auferstandene ist der Gekreuzigte. Das Unvorstellbare und deshalb für viele auch das Undenkbare, das bekennen wir Christen als Zentrum unseres Glaubens. Und damit steht und fällt alles. Der Tod ist nicht die absolute Grenze. Deine Liebe drängt mich zu denen, die noch todesbeschattet. Ich öffne ihr Grab und rufe sie heraus. Du atmest mich in sie ein, da leben auch sie. So sagt es Wilhelm Brunners, auch ein Poet und Schriftsteller, das will ich glauben und das kann ich glauben. Du atmest dich in sie ein. In Ostern 3 schreibt er, einmal werden die Steine leicht auf unseren Gräbern liegen und leicht werden wir uns erheben aus dem Staub und über Schwellen gehen mit Flügelschritt. Ein Wind wird uns forttragen in den Kreis der Wartenden und Brot und Wein gehen von Mund zu Mund. Fortgetragen werden in den Kreis der Wartenden, aus Tod, aus Tödlichem, aus Todbringendem. Trauen wir das Gott zu? Traue ich das Gott zu? Oder ist Ostern nur Osterhase und Ostereier und Osterkonzert? Halten wir entgegen allem Fragen und Zweifeln und Ahnen an dieser Perspektive fest? Halten wir sie wach? Erinnern wir einander daran, trotzdem und trotzig? Ach, es wäre doch so schön, wenn es nur wahr wäre, ich hätte ja gern den Osterglauben, aber vielleicht braucht es diese Ostermorgenmelancholie. Selbstverständlich ist er nicht. Jesus ist nicht wiederbelebt worden. Auferstehung meint nicht Reanimation. Und der Tod ist auch nicht abgeschafft durch Ostern. Tun wir nicht so, als hätten wir keine Zweifel, als hätten die nur die unmittelbaren Augenzeugen gehabt. Was wir haben, sind Zeugnisse. Denen glauben wir, weil sie glaubwürdig sind. Und Jesus hat ja keine Begriffe hinterlassen, keine Lehre, keine Bücher, kein Manifest, keinen Thesenanschlag, auch keinen Katechismus. Er hat Zeichen hinterlassen, Zeichen und einen Weg. Und deshalb heißt es wieder und wieder Einübung ins Christentum. Das heißt auch Einübung in den Auferstehungsglauben und dafür brauchen wir Osteraugen. Tomasz Halik in Prag spricht nicht nur von der Creatio Continua, der fortwährenden Schöpfung, sondern auch von der Resurrectio Continua, der immer wiederkehrenden und fortdauernden Auferstehung, ein starker Gedanke. Wie geht das? Vertrauen einüben in diesen Glauben, trotz allen Fragens. Tun wir es einfach. Nehmen wir einen neuen Ruck und widersprechen wir dem absoluten Todesgeschwätz. Tun wir es, anstatt nur darüber zu reden, und wagen wir es und helfen wir einander dabei. Wenn wir es nicht tun, kreisen wir wieder nur um uns selbst und machen uns und unsere Wut, unsere Schmerz, unsere Trauer, unsere Fragen, unsere Scham, unsere Ungeduld, auch unsere Vernunft und unsere intellektuellen Kapazitäten zum Maß aller Dinge, selbst zum Maß dessen, was sein darf und nicht Auferstehung ist. Sonst machen wir diese Botschaft klein, eingeschrumpft auf unsere Befindlichkeit. Versuchen wir dieses Bekenntnis. Wir haben den Herrn gesehen. Wir haben den Herrn erfahren. Das ist christliches Zeugnis und dafür werden wir in dieser Liturgie auch angeworben, ob wir kleinlaut darüber reden, zaghaft ahnend, oder ob wir es rausbrüllen. Tun wir es. Vielleicht mit Ostermorgen Melancholie.